Deutschlandfunk Kultur Interview.
Und wie immer ordnen wir heute Mittag die Themen, die wichtig sind. Heute tue ich das mit meinem Gast Nadine Lindner. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin für das Deutschlandradio. Nachdem die Lecks in den Pipelines entdeckt worden sind, wir haben ja gerade das vierte schon kurz thematisiert, ist eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur losgegangen. Aber sehr viele Menschen fragen sich auch, wenn die Infrastruktur jetzt wie die Pipelines erstmal kaputt ist, kann man die eigentlich auch wieder reparieren? Frau Lindner, Sie haben darüber heute Morgen mit jemandem vom TÜV gesprochen und haben den das gefragt. Was hat der gesagt? Ist so eine Riesenpipeline reparierbar?
Ja, ich habe mich heute Morgen etwas länger mit Hermann Dinkler unterhalten. Der arbeitet beim TÜV-Gesamtverband unter anderem für Rohrfernleitungssysteme, wie es so schön heißt. Also das heißt jetzt nicht nur Pipelines, die unter Wasser liegen, sondern auch zum Beispiel Pipelinesysteme, die auf dem Land sind, die dann meistens eingegraben sind. Wir haben uns aber länger über Nord Stream 1 und 2 unterhalten, die ja durch die Ostsee führen, in etwa 70 Kilometer Tiefe, dann auf dem Meeresboden liegen. Und ich habe ihn gefragt, wie man eigentlich es angeht, eine solche Reparatur in einer solchen Tiefe durchzuführen. Und das ist das, was Hermann Dinkler unter anderem dazu gesagt hat.
Also sollte erstmal abwarten, bis das ganze Gas ausgeströmt ist, weil jetzt im Augenblick haben wir da ja, sieht man ja auf den Bildern, so ein Gas-Wasser-Gemisch an der Oberfläche und im größeren Tief natürlich auch. Dadurch wird die Dichte des Wassers so stark verringert, dass dann Boote oder Schiffe Schwierigkeiten haben, dann überhaupt an der Oberfläche zu bleiben. Das heißt, sie könnten dann theoretisch dann, wenn sie da reinkommen, dann versinken.
Tja, also man sieht hier nur einen Teil der möglichen Sicherheitsgefährdungen, die es gibt. Das heißt, das komplette Gas muss erstmal raus. Es muss auch so sein, dass an dieser Unglücksstelle dann nur noch Meereswasser ist, sodass Boote dort überhaupt hinfahren können. Er hat dann noch erläutert, es gibt unterschiedliche Varianten, wie man es dann angehen kann. Taucher können natürlich zum Einsatz kommen, die allerdings extrem anspruchsvolle Aufgaben dann haben, weil sie mit dieser Tiefe von etwa 70 Metern umgehen müssen, mit Kompressionskammern unter anderem arbeiten müssen. Aber man kann natürlich auch auf Tauchroboter setzen. Das macht man schon bei anderen Infrastrukturprojekten, unter anderem bei diesen Unterwasserpipelines. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Aber er hat auch darauf hingewiesen, und da kommen wir dann etwas weg vom Technischen hin zu den politischen Fragen, dass das nicht so ganz einfach ist, weil im Moment gibt es noch US-Sanktionen gegen Nord Stream 2, auch gegen Firmen, die sich dann dort engagieren. Das könnte es dann politisch entweder verzögern oder auch ganz unmöglich machen.
Ja, und ich höre aus der Debatte raus, also so diese Frage, Pflaster auf die Pipeline und dann ist alles okay. Ja, die stellt sich nicht einfach so. Ich höre auch raus, dass eben sowas wie Unterseekabel jetzt auch fürs Internet oder eben lange Pipelines jetzt in diesem Fall, dass man die auch nie zu 100% schützen kann. Wir hatten heute Morgen den Krisenmanager Markus Ewald im Programm und der hat im Interview eben erläutert, wie eine gute Krisenkommunikation jetzt aussehen kann und der sagt das dazu.
Jetzt ist es passiert, was passiert ist, das kann man nicht mehr ändern. Gleichzeitig dürften alle Anrainerstaaten, die Kabel oder Pipelines oder ähnliche Geschichten durch die Ostsee laufen lassen haben, jetzt vorsichtiger sein. Wenn das nächste Mal etwas passiert, dürften Fragen aufgeworfen werden, nämlich haben wir genug getan, um es zu verhindern? Haben wir richtig patrouilliert? Haben wir richtig überwacht? Haben wir für die Sicherheit gesorgt? Und das hat sich kommunikativ schon geändert, denn in der Krisenkommunikation, auch Krisenmanagement, ist es beim ersten Mal vielleicht noch ein Unfall, an dem man keine Schuld trägt. Beim zweiten Mal werden dann Fragen laut, ob man alles getan hat. Und dieser Zustand ist jetzt da.
Würden Sie dem zustimmen, Frau Lindner? Müssen wir jetzt viel mehr mit dem Schlimmsten rechnen? Müssen wir jetzt tatsächlich da Patrouillen hinschicken und sagen, wir schützen so gut wir können?
Entschuldigung, naja, das hat unter anderem, der Gedanke ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Da hat die SPD-Innenministerin Nancy Faeser gestern Abend schon mal drauf reagiert. Das Innenministerium ist ja mit zuständig für den Schutz der kritischen Infrastruktur. Bereits seit 2009 gibt es da unter anderem auch Strategien dazu. Also das heißt, es ist jetzt kein völlig neues Thema. Und es gab schon länger eine sogenannte abstrakte Gefährdungslage. Das heißt, man weiß, dass diese kritische Infrastruktur, also das heißt Stromleitung, Gasleitung, Untersee-Internetkabel sind angesprochen worden, dass die interessant sein können, weil sie wichtig sind für das Funktionieren von Staaten, dass man aber bei dieser abstrakten Gefährdungslage nicht genau weiß, wo mögliche Attentäter und auch wann zuschlagen werden. Darauf hat der Terrorismusforscher Peter Neumann gestern noch mal hingewiesen. Nancy Faeser hat dann aber gestern, finde ich, den Ton dann doch noch mal ein bisschen verschärft. Sie hat gesagt, wir sehen erneut, wie stark äußere und innere Sicherheit zusammenhängen. Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, die bis vor kurzem kaum denkbar waren. Das erfordert starke Sicherheitsbehörden mit den notwendigen nötigen Mitteln und Befugnissen. Sie hat dann unter anderem auf die Bundespolizei verwiesen, die mit Schiffen an 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf Nord- und Ostsee unterwegs ist. Aber das ist natürlich, finde ich, mit dem Hinweis auf die Bundespolizei eigentlich nur ein schwacher Trost, weil es waren ja keine deutschen Gewässer, wo diese Explosionen sich ereignet haben, sondern es war viel weiter im Ostseeraum. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, für das Innenministerium auch nochmal nachzulegen bei der Überprüfung der eigenen Strategien, weil das ist ein Punkt, auf den Hermann Dinkler hingewiesen hat, gerade nochmal in Bezug auf diese Pipelines. Er hat gesagt, im Kern ist es kritische Infrastruktur, die extrem schwierig zu schützen ist. Und so hat Hermann Dinkler vom TÜV-Gesamtverband das begründet.
Das kann er sehr gut machen bei punktförmigen Sachen, zum Beispiel jetzt ein Kraftwerk. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Punkt auf der Landkarte, da kann man eine Mauer drum bauen, da kann man einen Zaun drum bauen, da kann man Wachpersonal einsetzen. Und bei diesen Linienbauwerken wie Rohrfernleitungen oder auch diese Nord Stream 1 und 2, die gehen ja über hunderte von Kilometern, die kann man in dem Sinne nicht schützen.
Ja, soweit Hermann Dinkler. Im Kern eine Überlegung, eine strategische Überlegung, die das BMI, also das heißt das Innenministerium, über den Schutz der kritischen Infrastruktur drüber stellt. Das ist der Gedanke der Resilienz. Also das heißt Resilienz als Fähigkeit eines Systems, bestimmten schadhaften Ereignissen zu widerstehen bzw. sich daran anzupassen und auch seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Das ist natürlich bei dann auch so neuralgischen Punkten wie den Gaspipelines in der Ostsee. Man denkt ja jetzt auch aus die aus Norwegen kommen, die auch tatsächlich mit Gas im Moment beliefert wird, im Gegensatz zu Nord Stream 1 und 2, sind große Fragestellungen, auch europäisch damit verbunden.
Frau Lindner, Sie haben das jetzt total professionell journalistisch dargestellt. Mir geht es in diesen Tagen auch so, dass man sich auch hinter diesem Journalistischen so ganz gut verstecken kann, weil man kann irgendwie Fakten suchen und eben auch mit TÜV-Menschen sprechen und so vielleicht auch, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen Kontrolle auch über diese Situation so vermeintlich bekommen, weil man eben mehr darüber weiß oder so. Zumindest geht es mir so. Kennen Sie dieses Gefühl auch? Also wenn ich das an mich ranlasse, was Sie da gerade sagen, dass eben auch Nancy Faeser eigentlich ja unterm Strich sagt, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, dann wird mir ein bisschen anders.
Also ich glaube, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, bin ich eigentlich jemand, der immer darauf setzt, mit möglichst kühlem Kopf die Fragestellungen der jeweiligen Zeit auch zu betrachten. Woran ich nur gerade ganz spontan denken musste oder woran ich schon eine ganze Weile denken muss, das ist eine Situation, die lange vor Corona lag, wo ich meine, es wäre das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, das BBK, so eine Liste herausgegeben hat, was man für den Katastrophenfall so im Haus haben sollte. Das war so eine Art Einkaufsvorratsliste. Und ich meine auch, ich war damals bei dieser Pressekonferenz dabei und ich weiß, wie ungläubig einige Journalisten, Journalistinnen, Kollegen auf diese Liste reagiert haben, so nach dem Motto, ach, das wäre ja alles quasi Erzählung vom Kalten Krieg, das würde doch kein Mensch mehr brauchen. Jetzt nach Corona, auch zum Beispiel nach großen Flutereignissen, man denke an das Ahrtal, man denke auch an Nordrhein-Westfalen, Kriegssituationen, wo sich auch Fragen nach der Energieversorgung nochmal ganz neu stellen, finde ich halt, dass eine neue Ernsthaftigkeit auch für jeden selber im Umgang mit diesen Themen und auch die Frage, was habe ich zum Beispiel eigentlich zu Hause für mich, für meine Familie, vielleicht auch für ältere Angehörige, dass das Fragen sind, die man sich in diesen Zeiten dann doch auch nochmal ganz gut stellen kann.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur.